To make a prairie, it takes a clover and one bee. One clover and a bee. And reverie. The reverie alone will do if bees are few. Emily Dickinson.
Was weißt du schon von Prärie? Eine Reise zu den Drehorten unserer inneren Landschaft. Von Daniela Seel und Frank Kaspar.
Zu Wänden sprechen, sich in Verhältnisse setzen. Die Zunge will immer zu lecken. Mehrere Enden, Lugen aus Architekturen, Ich-Territorien flimmern. Ich will, ich verspreche. Überall Interventionen, überall Stimmen. Dazwischen sirren Antennen, witternde Spitzen. Regeln lassen sich finden. In Schubfächer hingepinnt Dinge. Eins heißt, jetzt rede ich. Ein anderes, die Stille davor, die keine ist. Die Wahrheit ist, ich war nie ohne Papiere. Ich kann Positionen mit der Zunge bestimmen. Motive, deren Konturen verwischen, produzieren sie zu wenig Zorn.
Der Impuls für meinen Gedichtband kam eigentlich aus der Erfahrung, dass ich durch Kroatien gefahren bin und plötzlich das Gefühl hatte, im falschen Film zu sein. Dass ich im Velebit-Gebirge war und dachte, ich bin im Wilden Westen. Und mich dann gefragt habe, woher kommt dieser Eindruck? Und dann eben darauf gekommen bin, dass das mit den Winnetou-Filmen unter anderem zu tun hat, die ich als Kind gesehen habe und die eine bestimmte Landschaftswahrnehmung in mir geprägt haben davon, wie der Wilde Westen aussieht oder wie Prärie aussieht. Und dann habe ich versucht, eben dieser Frage weiter nachzugehen. Woher kommen eigentlich die Vorstellungen von Landschaft in mir? Wie ist auch das, was ich als Realität wahrnehme, überformt von Fiktion? Und dann hat mich das natürlich auch von der sprachlichen Seite her fasziniert. Was sind die poetischen Potenziale auch dieser Begriffe, also Prärie zum Beispiel, die ich gar nicht aus persönlicher eigener Anschauung kenne, aber mit der ich ja trotzdem ganz viel verbinde. Und wie kann ich das dann dichterisch nutzen und gleichzeitig aber auch hinterfragen und eben die Fiktionalität dessen anders plastisch werden lassen?
Emily Dickinson brauchte nicht viel, um die Vorstellung von Prärie heraufzubeschwören. Ein Kleeblatt und eine Biene. Und Reverie. Für sie war die Prärie ein Ort der Imagination. Die Landschaft des amerikanischen Westens ist bis heute ein Ort, an dem sich Fakten und Fiktionen mischen und verstricken. Ein Ort, der nur scheinbar menschenleer und geschichtslos ist. Tatsächlich reicht seine Besiedlung weit zurück vor die Zeit, in der die ersten Trecks europäischer Siedlerinnen und Siedler in den Westen aufbrachen. Mehrere tausend Jahre weit. Es ist ein Terrain, auf dem die unterschiedlichsten Sehnsüchte, Interessen und Ansprüche aufeinandertreffen. Geschichten von Glückssuchern kommen einem in den Sinn, von Eroberern und Entdeckern. Aber an Vernichtungskriege und Genozid denken die wenigsten, wenn es um Prärie geht. Sei es in Amerika oder hier in Europa.
Coming to you live from the Fitzgerald Theater on Exchange Street in St. Paul, Minnesota. It's a Prairie Home Companion.
Prärie ist für mich Weite.
Weite, Landschaften, Natur.
Gras, Steppe,
Ich glaube, Unberührtheit und Leere und Weite.
Jeder hier ist übers Wasser gekommen.
Ich habe die drei großen Ozeane gesehen, die sind leer. Ich habe Amerika gesehen, die Hälfte ist Gebirge und Wüste. Griechenland ist ein Gebirge, der Balkan Kars.
Wie Sie werde ich Hunger spüren. Dunkel, Wüste, Berührung.
The landscape is cannibal. It's a fight. It is a fight between this extremely powerful landscape that's gonna hit you and you that you have to struggle against.
Die Landschaft ist kannibalistisch. Es ist ein Kampf mit dieser Kraft, die die Landschaft hat und die dich verschlingen wird, gegen die du dich wehren musst.
Träumte wieder von Unterwerfung.
Leave the Apaches alone. Let us remain to practice our culture, say our prayers.
Today, we're not gonna let this materialistic, man-made city try to destroy who we are. They're getting blind by that greed, by that money.
Die Gier und das Geld haben sie blind gemacht. Aber wir werden unsere heiligen Stätten verteidigen.
We all have a right to stand up for these sacred sites, because if this gets taken away, if Old Flight gets destroyed, it can't come back.
Alles kommt in Bewegung. Eisenbahnen werden gebaut. Land wird in Besitz genommen. Städte werden gegründet. Die Zukunft ist nicht mehr aufzuhalten.
Die Dampflok wartet auf dem Nebengleis. Von Radebeul bei Dresden geht es mit der Schmalspurbahn ins Hinterland. Indianerland. Die Lößnitz-Grundbahn fährt durch eine enge Schlucht. Wenn man von dort aus ein Stück durch den Wald und die Weinberge geht, kommt man oberhalb von Radebeul nach Stetson City, eine Art Westerndorf mit ungefähr 20 selbstgezimmerten Blockhütten, das schon seit DDR-Zeiten besteht.
Manne, du gebietest über alles die Sonne, den Mond, die vier Winde, den Regen und den Eis- und Hagelsturm. Nimm diesen Tabak als Opfer und mache, dass nur Gutes uns beflügelt. Und halte das Böse von uns fern. Nini Gagavakanda, Ninsenio Kesha, Yankis Sitakai Ganti.
Ja, das war ein Dankopfer mit der Pfeife. Das war, ich bin mir nicht 100% sicher, aber es ist sicherlich ein Lakota-Dialekt.
Das Dorf gehört dem Club Old Manitou. Am 5. September findet dort der sogenannte Indian Day statt. Ein Festtag zu Ehren des Lakota-Häuptlings Crazy Horse, der am 5. September 1877 ermordet wurde. In Lakota lautet sein Name Tashunke Witko. Sein Pferd ist verrückt.
Am Lagerfeuer vor einem großen Tipi sind Tänzer in Lederhemd und Lendenschurz versammelt. Ein Tänzer hat sich Adlerflügel auf den Rücken geschnallt, ein zweiter hat sich ein Bärenfell übergeworfen.
So wie Sie uns heute hier sehen, das können Sie in Amerika gar nicht mehr sehen. Denn wir stellen eine Zeit dar, die 150 Jahre zurückliegt. Und das gibt es in Amerika auch nur in Museen.
Lutz Läber war bis vor kurzem der Chief von Old Manitou.
Wie die Hobby-Indianer zu den Native Americans der Gegenwart stehen, darüber gingen die Meinungen schon zu DDR-Zeiten auseinander.
Das ging dann los bei den Treffen. Die Alten, die kamen eben mit schöner Lederkleidung, Perlen bestickt, und die Jungen, die kamen mit dem Fleischerhemd. So, und da gab es schon die erste Reiberei. Was ist nun recht und was nie?
Helmut Grimmer hat 1978 mit Freunden im benachbarten Weinböhla selbst einen Indianerclub gegründet.
Das ging dann weiter, dann bildeten sich, ich sag mal, nannten sich Soli-Gruppen. Die haben dann Verbindung aufgenommen, meinetwegen, dort irgendwie zu einer indianischen Schule und gesagt, ihr mit euren alten Mist hier, wieso beschäftigt ihr euch mit den Alten, die sowieso untergegangen sind, wenn man das so will? Aber was die heute für Probleme haben, da interessiert sich kaum einer von euch.
Alle Wetter. Ein weißer Schimmel. Dabei wollten wir doch Contenance. Die Finger spreizen, an der Treppe kurz stehen bleiben. Es zieht. Pelziges Trampolin, Sprungfedern, Striegel, den Poncho halbiert. Nicht die Lücken zuschmieren. Unter den Händen wirkt Form ganz anders als unter den Augen, unter der Haut. Angrenzend, interveniert, vertraut. Jetzt die Fassung verlieren und wiederfinden, sich umsortieren, wo zugehörig, gestreut, souverän oder Flocken von Eroberung frei. Soll das so kalt sein hier? Das Tempo anziehen. Während wir springen, wechselt das Wetter. Sonnenflecken, durchflechten Steppe, unstete Plätze im Flug zusammengesetzt. Spukkraft, Verdacht auf. Ich klopfe die Wand ab. Gedreht, gedreht bis was passt. Ich wäre immer gern der eine Kartäuser gewesen, der reden darf. Um dann beim Indianerspielen zu fragen, was weißt du schon von Prärie? Vereinbarung war, dass es ruhig auch mal wehtun darf. Rück das Messer zurecht, ehe du gehst. So etwa. Wenn kein Zimmer hält, wollen wir zelten. You became chief. How did you enjoy it? And now you're married. All relation is challenge. That's all that's about it. Die Finger wie Richtungen kreuzen. Das Grasland. Weiter ist keine Entscheidung. Passieren.
Oh, it's all in the past, you can say. But it's still going on here today.
Prärie ist zunächst einmal offenes Grasland.
Während sie stetig weiter westwärts zogen, wogte unter ihnen die große Ebene dahin.
Der Wind fuhr über das tanzende Gras wie über einen leichten Stoff.
Sie haben Rohre, mit denen zielen sie wie mit einem Gewehr. Sie schießen nicht, aber sie schreiben etwas auf sprechendes Papier.
Das werden Landvermesser sein. Nun vermessen sie also auch bei uns den Pfad.
For nearly a month, Nalen Pike and other members of the San Carlos Apache have been on a journey to the U.S. Capitol, traveling 2,000 miles from Oak Flat, the tribe's holy land in Arizona, land the Apache are in danger of losing.
My mom and my grandmother taught me how to pray. Going to Oak Flat reminded me of how powerful my people are and how close we are with the connection to Mother Earth.
Meine Mutter und meine Großmutter haben mir beigebracht, wie wir dort beten. Oak Flat erinnert mich daran, welche Kraft mein Volk hat und wie stark wir mit der Natur verbunden sind.
For our land, our water, our future, our water, our future, our water.
The only brings pain, shame on the cave.
In der Prärie von heute kämpfen die Native Americans nach wie vor um ihr Land.
Im Sommer 2015 protestieren Apachen in Washington gegen den Ausbau einer Kupfermine am Oak Flat in Arizona. Die Mine würde unter anderem einen Berg zerstören, der den Apachen eine heilige Stätte ist. In Kanada verteidigen etwa die Unistoten ihr angestammtes Gebiet gegen Ölpipelines und Teersandprojekte. Das Land ist bis heute unceded, also weder vermessen noch durch Vertrag abgetreten oder durch Krieg erobert worden. Und gehört deshalb nach ihrem Verständnis nicht zu kanadischem Boden. Darum habe die kanadische Regierung auch kein Recht, über dieses Land zu verfügen und etwa Projekte der Rohstoffindustrie zu genehmigen.
This is not Canada, this is not BC, it's Wet'suwet'en territory.
There's no evidence in terms of our economy that those pipelines are in our interest.
Die Felsenbühne in Raten. Karl May hat in diesem Freilichttheater eine lange Tradition. In der Spielzeit 2015 steht Winnetou 1 auf dem Programm.
Wir dürfen nicht mehr so weitermachen wie bisher, wenn wir überleben wollen. Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir kämpfen gegen die weißen Männer. Das bedeutet Tod und Untergang. Dieser Weg ist leicht, oder? Wir lernen, mit den Weißen zu leben.
Koloniale Konflikte in der Sächsischen Schweiz.
Wir werden noch starke Widerstände, auch in unserem Stamm, zu überwinden haben. Der Medizinmann und die Ältesten begreifen nicht, dass eine neue Zeit auch neues Denken verlangt.
We have to learn to maneuver through a linear society without completely losing ourselves in that greed, in my language, Nahulo, a lover of things.
We are a people of endurance and protectors of the land, maintaining our traditions, ancient knowledge in our hands, writing sacred bias, sustaining song and dance, enduring all oppression.
Im Karl-May-Museum in Radebeul. Das Arbeitszimmer des Autors in der Villa Shatterhand mit Löwenfell unter dem Schreibtisch ist nach alten Fotografien rekonstruiert worden. Für die Bibliothek hat das Museum Bücher aus Karl Mays ursprünglichem Bestand zurückgekauft. Der wissenschaftliche Mitarbeiter des Museums, Robin Leipold, blättert in einem Buch, das auch Karl May gelesen hat.
Ein Nachschlagewerk über Indianersprachen Nordamerikas, das Karl May wahrscheinlich Anfang der 1880er Jahre erworben hat.
Und dann hat man hier sein Original und dann guckt man hier mal, was hat er denn alles angestrichen. Jetzt zum Beispiel hier Wind, Apache, Ilchi. Und dann hat er das dahinter geschrieben, Winnetous Rappe. Und dann haben wir hier Blitz, Apache, Hatatitla, mein Rappe. Also der Rappe von Old Shatterhand. Er hat schon versucht, diese Sprache der Apachen zu ergründen. Und da schreibt er aber nicht bei Hatatitla Old Shatterhands Rappe, sondern er schreibt mein Rappe. Also irgendwie ist er schon sehr, sehr tief in diese ganze Materie und auch diese ganze Rolle reingeschlüpft.
On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met.
Der Autor und Schauspieler Olaf Hörbe hat während einer USA-Reise an einem Ausritt ins Monument Valley teilgenommen.
Das war natürlich sehr beeindruckend, weil es zur Zeit des Sonnenuntergangs war. Und der war sowas von bombastisch, das habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Und wir sind da durch so Staubwolken durchgeritten. Und das war dann wirklich wie, wenn man so im Nebel fährt und es kommt so ein Gegenschein und es sind so Schatten drin. Also wirklich solche Momente waren das. Und das war alles in Gold getaucht.
Monument Valley liegt auf dem Gebiet der Navajo Nation oder Diné Wikéa in ihrer Sprache. Das Reservat ist das größte der USA und etwa so groß wie Bayern. Monument Valley ist eine Ikone der Landschaftsinszenierung, von John Wayne-Filmen über Easy Rider bis zum Marlboro Man. Den Navajo ist es heilig und als Touristenattraktion zugleich eine wichtige Einnahmequelle.
Als letzter Reiter des kleinen Trecks kam Olaf Hörbe mit einem der begleitenden Navajo ins Gespräch.
Er fragte dann, wo ich herkomme und was ich mache und so. Und da habe ich erst eine Weile überlegt, sagst du das oder sagst du es nicht? Und dann habe ich es gesagt, dass ich also Schauspieler bin und wir eben auch sowas spielen auf so einer Felsenbühne eben. Ne? Und da habe ich gedacht, der Mann kippt vom Pferd vor Lachen. Ne? Und er hat gesagt, it's a German dream, it's a German dream.
Weite und Unberührbarkeit oder Unberührtheit ist ja eigentlich das Gegenteil von einem Set oder von einem Filmteam.
Naomi Schenk arbeitet als Szenenbildnerin für Film und Fernsehen.
Zum Beispiel bei Aufnahmen in Namibia mit der Schauspielerin Christiane Paul.
Da hatten wir diese Situation, dass wir immer wieder die Weite und Unberührbarkeit herstellen mussten für die Christiane, die dann halt den Weg, die Düne hochgehen musste, damit es eben so aussieht, als wäre es vorher unberührt gewesen. Wir mussten aber die Szene natürlich 12-mal drehen, wie das immer so ist. Und das heißt, musste immer ein bisschen weiter rücken.
Aber das ist auch ein Aspekt, der mich eben sehr interessiert. Das Verhältnis von Wüsten und Zivilisation. Dass es so ein Klischee, so eine Romantik von Unberührtheit und Wildnis gibt. Und gleichzeitig aber, wann immer Menschen Umgehen mit solchen Landschaftsräumen ist ja Zivilisation ist.
Ja, und es ist aufwendig, ist die Orte zu finden, die so aussehen und die trotzdem nagelnoch an der Zivilisation dran sind, dass es sich noch rechnet für ein Filmteam, da das Lager aufzuschlagen und das zu drehen. Ich denke gerade an Borneo, wo wir im Dschungel drehen wollten. Wir waren in Kuching, in dem malaysischen Teil von Borneo. Man ist ungefähr 1-2 Stunden rausgefahren, um überhaupt irgendwie im Dschungel zu sein. Ich habe natürlich mit den tollsten, riesigsten Bäumen und Lianen und so weiter gerechnet. Das war dann aber eher dieser Sekundärdschungel, der schon also in den letzten 50 Jahren dann nochmal angebaut wurde. Wir haben dann auch wieder natürlich so einen Kompromiss gefunden, dass wir 2,5 Stunden gefahren sind und dann an einen Ort gekommen sind, der so ein paar Ecken hatte, wo wirklich so tolle alte Bäume waren und wo ein Wasserfall war. Aber die richtig traumhaften Bilder, die haben wir kaum gefunden.
Gibt es da eine Kooperation mit Menschen vor Ort? Das ist ja erstmal auch ein total komisches Business, dass man als deutsche Produktion irgendwo auf die Welt hinfährt mit eigenen Ideen der Landschaft und das dann irgendwie sich aneignet für was ganz Eigenes.
Also meine Erfahrung ist, dass es schon ziemlich viele Serviceproduktionen in unterschiedlichen Ecken der Welt gibt, die genau darauf spezialisiert sind. Die wissen ganz genau, was wir wollen. Also die wissen eigentlich schon, was die magischen Orte sind, sind gleichzeitig natürlich auch stolz auf ihre Landschaft und haben da einfach Erfahrung.
Dann diese, die blattförmige Störung, entfremdet meiner Versenkung. Und Rücken an Rücken die Senke queren auf Schildkrötenfüßen. Ja, reiten sie denn, die alten Weisen? Gewöhnungen vorgelagert schlägt Welle an und erbt einen Strand. Es rauscht wie aus Projektoren. Ich meine es ernst bis genau zu dem Punkt, wo sie mir entgegenkommen. Unter Synkopdecken, schwebend. Aber die Nebengeräusche, die Zähnchen, ihr schreckliches Keckern über rostroten, verwirbelten Feldern. Ein Tagesmarsch noch ins Basislager. Durch Seen aus Wollgras, Sander und Obsidian, einfach ins Sterben geraten. Reste von Anlagen, Funken Widerstand über Grenzen des Datenempfangs. Dass niemand die Passage allein durchsteige. Ich weinte, versuchsweise bei Nächster sein, bleiben. Soll Liebe derart beschaffen sein oder zubereitet? Ein Satz wie ein Seil, woran Fremde mikroskopisch zerstiebt, schüttelt von Schultern Prärie. Rippen Licht, ihre Muskeln prosodisch. Denk an frühe Nächte im Park. Kein Feuer machen, keinen Müll hinterlassen. Nicht innehalten angesichts solcher Landschaft.
Prärie ist Western, ja.
Heißer Wind weht. Ein Dornengestrüpp wird über die Ebene gerollt. Kakteen stehen in der Landschaft. Irgendwo schreit ein Raubvogel.
I'm leaving the road now. I'm walking into the desert alone.
Das allererste, als ihre E-Mail kam, das war, dass ich an Lucky Luke gedacht habe. Das ist für mich das Urbild der Prärie und das hat also eigentlich einen Comic-Charakter für mich.
You need a little help, amigo.
Comic spielt auch eine große Rolle, richtig. Das ist diese Kakteen, ne, mit rechts und links diesen Armen hoch und manchmal ist da oben noch so ein mexikanischer Hut drauf. Das ist Prärie für mich.
Und ein Sonnenuntergang.
Welcome, amigo, to the land without end. The desert and death are the closest of friends.
Wie nehmen Sie das Verhältnis wahr zwischen eben in Anführungszeichen authentischen Orten und der Inszenierung dieser Orte?
Ich habe es oft so erlebt, dass ich mich in einen Ort verliebt habe, aber in dem Moment, als wir da gedreht haben, da wusste ich zwar, das ist jetzt genauso, wie es sein soll, das wird super aussehen und ist genau richtig, aber der Ort hat mir nichts mehr bedeutet. Es ist auch so, dass ich so ganz heilige Orte, die mir ganz heilig sind, da würde ich gar nicht unbedingt wollen, dass die besetzt werden oder damit zu arbeiten. Das ist eigentlich gemein, dass ich das sage, weil es ja mein Beruf ist und weil ich immer auf der Jagd nach den schönsten Orten bin. Aber trotzdem gibt es manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass man schlechtes Gewissen hat, als würde man etwas ein bisschen entweihen.
Was ist Prärie?
Freiheit, Büffelgras, Bisons, Prärie-Indianer. Natürlich eigentlich auch das Schicksal der Bisons und der damit verbundenen Indianer. 6 Millionen Bisons, die es noch gegeben haben um 1800. Um 1860 entstehen Eisenbahnen, es entstehen Mehrleutegewehre. Es gibt den Buffalo Bill, man konnte Jagdgesellschaften organisieren. Die Indianer, die haben aus dem Bison über 200 Artikel hergestellt für ihr Leben. Die weißen Jagdgesellschaften, naja, die brauchten zur Versorgung beim Eisenbahnbau vielleicht noch Fleisch, aber alles andere haben die nicht gebraucht. Dann war es also bequem, sich in die Eisenbahn zu setzen, in die Prärien zu rollen, wenn man dann so in die Herde kam. Brauchte man nicht mal aussteigen, man konnte die Fenster runterlassen mit diesen Mehrleutegewehren. Und das Ergebnis, dass also wie gesagt um 1890 es nicht mal mehr 500 solche Tiere gab.
Wenn man sich einen Raum erschließen will, muss man sich ja in ihm bewegen, sonst können wir den gar nicht beschreiben.
Martin Schmitz unterrichtet Spaziergangswissenschaft an der Kunsthochschule Kassel.
Der Begründer der Spaziergangswissenschaft, der Schweizer Soziologe und Urbanismusforscher Lucius Burkhardt, sah in einer bewussten Wahrnehmung von Landschaft eine grundlegende Voraussetzung für Stadtplanung und gutes Bauen.
Also das kommen ja immer alle Architekten und Landschaftsplaner vor allem, die sagen ja, da war vorher nichts. Also ich muss da wieder eine neue Landschaft machen. Die sagen ja immer, da war ja nichts. Und da war ja was vorher. Und es geht eigentlich um eine neue Interpretation unserer Räume. Und Spaziergangswissenschaft in Reinform bedeutet einfach, da rauszugehen und im Grunde überhaupt keinen Plan zu haben. Natürlich können wir uns nie davon befreien, was wir schon wissen. Also wie der Armstrong, ne, der fliegt zum Mond, was sagt er da? Grand Canyon. Er hätte nicht so weit fliegen brauchen.
Aber das ist natürlich toll, dieses, da war ja nichts, das ist ja so der klassische kolonialistische Gedanke, die Rechtfertigung des eigenen Tuns, irgendwo hinzugehen und sich um nichts kümmern zu müssen und gar nicht genau gucken zu müssen, sondern einfach jetzt selbst Hand anzulegen, so das der große Abenteurergeist, der große Entdeckergeist und dieses einfach sich zu nehmen, sich was herauszunehmen und erstmal vorauszusetzen, ich bin der Erste.
Der Mythos der Wildnis, ursprünglich ein Gegenbild zur Zivilisation schlechthin, entwickelt sich schon seit einer Weile zu einer Facette des urbanen Lebensstils.
Füchse im Hinterhof und Wildschweine in den Vorgärten. Bienen, die in der Stadt eine größere Blütenvielfalt finden als in ländlichen Monokulturen. Überall Habitate für in dem von industrieller Landwirtschaft geprägten Umland selten gewordene Pflanzen und Tiere. Die vermeintlichen Grenzen zwischen Wildnis und dem Lebensalltag in den Metropolen verwischen. Lebensräume greifen ineinander. Zugleich setzen Marketingkampagnen auf Landlust und die Imagewerte einer umhegten, verfügbaren Natur. Zum Beispiel Bier.
Das war ja früher so im Herzen der Natur, da war nur ein Blättchen irgendwie da, es war total grün. Und jetzt sitzen die aber oben auf einer Dachterrasse und du siehst sofort, das ist ein Penthouse. Und hinten ist aber, also das ist aber total grün alles. Also wenn die im Urwald wohnen und hinten ist dann also so eine Frankfurt-Silhouette. Also das läuft auch auf dieses metropolitane Bild hinaus. Der englische Landschaftsgärtner hat ja schon gewusst, dass die Wahrnehmung auf einem kinematografischen Effekt beruht nämlich auf dem kinematografischen Effekt des Spazierengehens. Also du gehst den sogenannten Gürtelweg und dann wird ein Blick aufgemacht, du hast eine Perspektive, du siehst irgendeine Bank da stehen. Also sind alles auch Motive, die wie in einem 3D-Kino gebaut werden und du gehst da durch. Das haben die schon gewusst. Was die Landschaftsgärtner also im 18. Jahrhundert noch nicht gewusst haben, in der Form, wie wir es heute wissen, ist natürlich diese Infiltration durch die Medien.
Die meisten Menschen leben hier. Im Großstadtdschungel oder in der Vorstadt. Doch außerhalb der Stadtgrenzen wartet wildes Land.
Als Kalifornien noch wild war, erstreckte sich ein Bienengarten über seine gesamte Fläche von Norden nach Süden, von der schneebedeckten Sierra bis zum Ozean. Wohin auch immer eine Biene innerhalb der Grenzen dieser unberührten Wildnis flog, in jeder Klimazone bis zur Baumgrenze blühten in verschwenderischer Fülle Blumen für die Bienen. Flächen goldener Korbblütler, Veilchenbeete, Minzebeete, Rabatten von Moosheide und Klee.
Ja, wir sind hier am pazifischen Rand von Nordamerika, blicken also nach Kalifornien rein über die Artemisia-Steppe und bekommen also hier so einen Eindruck davon, wie Adalbert von Chamisso auch so ein kleines bisschen Kalifornien erlebt hat, als er mit der Rurik dort an Land ging.
Und wir sind auf dem Weg in die Prärie, ja?
Genau.
Im Botanischen Garten von Berlin kann man die Landschaften der Nordhalbkugel im Kleinformat durchwandern.
In die Prärie kommen wir nur, wenn wir über die Rocky Mountains klettern, denn wir kommen ja jetzt hier erstmal von Kalifornien. Müssen wir jetzt über die Berge noch erstmal rüber.
Der Regenschauer in den Rocky Mountains kommt zum Glück nur aus dem Rasensprenger. Dann geht die Botanikerin Gesche Holstein voran in die Landschaft des amerikanischen Westens.
Und so wie in Nordamerika, das eben auch, es bilden die Rocky Mountains eine Barriere für die Wolken. Und insofern ist es direkt hinter den Rocky Mountains ziemlich trocken. Und diese Trockenheit hat dazu geführt, dass es so eine Kurzgras-Prärie-Landschaft dort sehr ausgedehnt gibt.
4-5 Schritte lang und 3 Schritte breit ist das Beet für die Kurzgrasprärie. Kaum mehr als Klee und Biene und Reverie. Aber die Botanikerin sieht doch noch einiges mehr.
Monada, die Indianernessel und die Rutbäckchen, auch verschiedene Sonnenblumenarten, Helianthus. Das sind ganz charakteristische Pflanzen, die aus der nordamerikanischen Prärie kommen. Seit einigen Jahren sind sehr in Mode Saatgutmischungen für den eigenen Garten. Das ist Präriemischung. Das sind Pflanzen, die also sehr genügsam sind, aber durchaus sehr attraktiv aussehen. Das Problem ist bloß, insbesondere Pflanzen gerade aus der Prärie, die können einfach ausbüchsen und sich weiter vermehren und heimische Pflanzen verdrängen.
Wenn die kanadische Goldrute sich auf Brandenburger Trockenrasen ausbreitet, dann weichen Kräuter wie der Augentrost und heimische Orchideen wie Knabenkraut und Frauenschuh. Hieran entzünden sich Debatten über das Fremde im trauten Beet, wie es dorthin kommt und ob es bleiben darf, über Unkraut und Grenzen. Darf, wer die Artenvielfalt charakteristischer Vegetationsformen erhalten will, ihre Entwicklung gerade nicht sich selbst überlassen? Der botanische Garten ist ein Paradox. Eine durch und durch künstlich angelegte Landschaft, die im Kleinen zeigen soll, wie reich und vielgestaltig die Natur sein könnte, würde nur der Mensch sich ganz heraushalten.
Das ist schon richtig. Der Garten hier ist eine absolute Fiktion.
Am Rand des Höhenwegs liegt ein Findling, der mit Flechten und Moos bewachsen ist.
Flechten sind ja eine Symbiose aus Algen und aus Pilzen. Die kann man nicht so kultivieren, wie man andere höhere Pflanzen kultivieren kann. Das heißt also, diese Flechten hier auf diesem Stein, die sind sozusagen spontan hier.
Die sind wild. Ja.
Die sind wild, ja. Genau, natürlich.
So sieht's aus, die Wildnis mitten im Garten.
Genau, so auch hier.
Er blieb auf dem Felsgrat stehen und betrachtete die Prärie ringsumher. Ihm war, als stünde er auf einer schwarzen Perle, die auf ein herrliches Kleid aus Bisonleder genäht war.
The prairie is in Algeria, where I spend most of my time in the mountains of the Aurès. And there is a huge prairie in front of the house, which is a farm. And I did everything here, you know, horses and we play football.
Die Prärie ist für mich in Algerien, wo ich viel Zeit im Aurès-Gebirge verbracht habe. Dort gibt es eine ausgedehnte Prärie vor dem Haus, einem Farmhaus. Und da habe ich alles gemacht. Pferde, wir haben Fußball gespielt. Und was ich besonders schön finde, jedes Mal, wenn ich dorthin komme, hat sich nichts bewegt. Nur ich bin älter geworden.
For me, the prairie is this. And what I really appreciate is that each time I go there, it didn't move. But I'm getting older and I found this super, super beautiful.
Jeder hier ist übers Wasser gekommen. Wie sie werde ich Hunger spüren. Dunkel, Wüste, Berührung. Den versunkenen Wald unter Cardigan Bay, auf den ich von Tinnewith aus schaute, ohne ihn zu sehen. Was hat die Hekla damit zu tun? Die Katla, Laki, der Inselberge-Gletscher? Oder Dürren in Ägypten, französische Revolution? Ich meine das nicht monokausal. Ich kam durch sichere Drittstaaten, Sporen am Schuh. Ich rechne mit Konsequenzen. Wie Kontinente millimeterweit reißen und unter Ascheregen die Sicht verschärfen auf das Grün von 600 Sorten Moos. Einträge hellster Endlichkeit.
Eine verschneite Ebene, im Hintergrund bewaldete Hügel. Vor dem Schneefeld zeichnen sich die Silhouetten von drei Wölfen ab, die Schnauzen zum gemeinsamen Heulen erhoben. Das Foto findet sich in dem Buch »Rückkehr der Wölfe« des Journalisten und Jägers Eckhard Fuhr. Unter dem Bild steht »Das ist nicht Alaska, sondern die sächsische Lausitz«. Die scheinbare Wildnis ist eine Kunstlandschaft, ehemaliges Tagebaugebiet.
Das Ergebnis eines total brutalen, maschinenmäßigen Eingriffs in die Natur. Die Erdoberfläche wird aufgerissen, bis man an die Kohlenflöße kommt. Gigantische Bagger fahren da durch und wenn das dann erschöpft ist, dann wird das renaturiert. Man versucht das ein bisschen zu gestalten, aber das, was dabei herauskommt, ist eben eine Anmutung von Landschaft, die doch sehr an Wildnis erinnert. Womit man eben auch bei der Frage ist, wo die Wildnis eigentlich entsteht, bei uns im Kopf oder sozusagen als objektives, vorhandenes Ding. Das ist eine fast philosophische Frage. Man kann sich aber nicht auf irgendeinen erkennbaren Naturzustand berufen dabei.
Seit dem Jahr 2000 gibt es wieder frei lebende Wölfe in Deutschland, die in der Kulturlandschaft ihre Jungen großziehen, ohne sofort erschossen zu werden. Die ersten seit mehr als 150 Jahren.
Die Biologin Helene Möslinger und ihre Kolleginnen betreiben in Rietschen das Kontaktbüro Wolfsregion Lausitz. Sie informieren die Öffentlichkeit über das Verhalten der Tiere, denn viele Menschen sind wegen der neuen Nachbarn beunruhigt.
Genau, also mit dem hat man schon viel zu tun. Vor allem dieses, ich kann es nicht kontrollieren. Also ich als Mensch bin dem Wolf ja quasi ausgeliefert, wenn es ernst auf ernst käme. Ich bin auch dem Wildschwein ausgeliefert, wenn es ernst auf ernst kommt. Also wir sind generell vielen Tierarten eigentlich von unseren Fähigkeiten her, jetzt abgesehen von Lesen, Schreiben, Rechnen und so, eher untergeordnet, aber halt nicht so top. Das ist sicher auch einer der Gründe, weil wir das halt nicht kennen, dass quasi da noch jemand ist, der halt auch sein eigenes Ding macht und der auch andere Tiere jagt.
Für Eckhard Fuhr ist ein gutes Verhältnis zum Nachbarn Wolf Teil des europäischen Traums.
Dieser europäische Traum besteht eigentlich darin, dass wir einen Stand der ökonomischen Entwicklung erreicht haben, der es uns ermöglicht, ja in gewisser Weise Frieden zu schließen mit der Natur.
Denn gerade gegen den Wolf wurde regelrecht Krieg geführt, in Europa wie auch in Amerika.
Man hat nach dem Bürgerkrieg dann die Eisenbahnen gebaut, Man hat Stränge geschaffen, an denen sich diese Kolonisation vorarbeiten konnte. Und was die Wölfe angeht, so hat man dort mit allen Mitteln, vor allen Dingen auch mit Gift, die Wölfe ausgerottet. Prärie-Indianer, die von der Büffeljagd lebten, Büffel, Wolf. Dieses Dreieck wurde ja zerstört, indem alle drei Ecken gewissermaßen niedergemacht wurden von den weißen Siedlern, die Büffel, die Indianer und eben auch die Wölfe. Man muss eben klar sagen, dass diese Ausrottung der Wölfe vielleicht die deutlichste Signatur dessen war, was die Kolonisation des amerikanischen Westens eigentlich bedeutete historisch.
I think for me it's very important to understand that the world and its evolution cannot last without the repair of the injuries that has been made by the ancient world.
Ich finde es sehr wichtig zu begreifen, dass die Welt nicht bestehen und sich nicht weiterentwickeln kann, ohne eine Reparatur der Wunden aus früheren Zeiten.
Kader Atia, geboren in Paris, aufgewachsen in Frankreich und Algerien, hat sich als bildender Künstler intensiv mit den Folgen des Kolonialismus auseinandergesetzt. Ein zentraler Begriff ist für ihn dabei die Reparatur.
I think in the notion of imperialism you have a one way from one point to another. The Reaper is a way and back. It's a loop. It is a loop because there is no way to think the Reaper without the injury. Each Reaper embodies its injuries. It's impossible philosophically to think Reaper without the injuries. The injuries is all the time somewhere. There is always something coming back to you.
Der Begriff Imperialismus hat nur eine Richtung, von einem Punkt zu einem anderen, eine Einbahnstraße. Die Reparatur schafft ein Wechselverhältnis, eine Kreisbewegung, denn man kann sie nicht ohne die Verletzung denken. Jede Reparatur verkörpert ihre Verletzungen. Die Verletzung ist immer da, irgendwo. Immer kommt etwas auf dich zurück.
Wind, a constant on the Kansas prairies. Add water, time, erosion, mix well and you have the Arikari breaks.
Über die Ebene fließendes Wasser hatte keine Eltern. Sie waren verbrannt. Über die Ebene fließendes Wasser hatte keinen Wigwam. Er war zerrissen. Keine Vorräte. Sie waren dahin. Keine Tränen. Sie waren versiegt.
Indianergeschichten, Räubergeschichten, Abenteurergeschichten, die hören Sie hier nicht, das sage ich Ihnen gleich, sondern Sie hören Ihren ganz kleinen Vortrag, der Ihnen zeigen soll, wie der Indianer in Wirklichkeit war.
Leave the Apaches alone. Let us remain to practice our culture, say our prayers, pick our acorn at Oak Flat, that's all we ask, America. And congressmen, senators, and President Obama, if you hear this message, you have the authority to use the Antiquities Act and prohibit mining on Oak Flat.
7 Monde, bevor sie den Gesang der Kojotenmutter gehört hatte, war sie auf die Spur eines verletzten Mannes gestoßen.
Ich habe mich in sämtliche 5 Weltteile herumgetrieben, Australien, Afrika, Amerika, Asien, Europa, und habe im Laufe von vielen, vielen Jahren, wie gesagt, die Sammlung zusammengetragen.
Kennst du das? Das ist Haar von meinem Kopf. Wer hat dir das gegriffen?
Die ganze Zeit über hatte er mit den Fingern in der Erde gescharrt und in einem Fort geredet, unentwegt denselben Satz wiederholt, der schließlich angefangen hatte, über seinem Hut zu kreisen und, nachdem der Hut heruntergefallen war, über seinem Kopf zu kreisen wie ein Fliegenschwarm.
Besonders den Ureinwohnern Alaskas bringt Obama ein lang ersehntes Geschenk mit. Der 6.168 Meter hohe Mount McKinley bekommt seinen alten Namen zurück und wird künftig Denali heißen. Das Wort bedeutet in ihrer Sprache der Große.
Ja, das ist natürlich vollkommen irre, was hier vor sich geht. Lang ersehntes Geschenk. Wer hat hier das Recht, wem was zu schenken? Dieser Berg hieß seit Jahrhunderten Denali und auch in der Zeit, als er von einigen Mount McKinley genannt wurde, hieß er weiterhin Denali. Und gleichzeitig ist es natürlich interessant, also wie kommt überhaupt ein Berg zu seinem Namen? Und dann, was ist das für ein Sprechakt, dass jemand wie Obama das Recht hat, international dann offiziell den Berg umzubenennen und quasi zurückzugeben?
Sein Federbeutel war das einzige Gepäck, das er sich erlaubte, seitdem er seine Ledertasche in die Glut des Feuers geworfen hatte, in dem die Leichen der Männer, Frauen und Kinder brannten, die von seiner Hand getötet worden waren. Die Wissenschaft der Weißen, die er hier eingeschleust hatte und die um ihn herum so viel Unglück brachte, hatte er in die Flammen geworfen. In manchen Nächten hörte er das kleine knackende Geräusch der 48 Ampullen, die er zerbrochen hatte, um an einem Morgen das einzige Arikaree-Dorf zu impfen, das von der Pockenepidemie verschont geblieben war.
Mit Robin Leipold in der Villa Bärenfett. Hier ist die ethnografische Sammlung des Karl-May-Museums zu sehen. Wie so oft bei Karl May sind Fakten und Fiktionen hier kaum voneinander zu trennen.
Möglicherweise ist ja schon der Grundfehler in der europäischen Wahrnehmung, dass die ganze Idee des Indianischen fiktional ist. Ja. Also schon zu sagen, von Kolumbus aus, wir entdecken Indien und wir entdecken die Indianer.
Wir entdecken die jetzt, die sind aber schon da gewesen, die mussten nicht entdeckt werden.
Es ist ja schon, die Grundannahme ist schon das Fiktionale. Aber deswegen ist ja dieses Aufeinanderprallen eben von historischer Realität oder auch Gegenwart und eben diesen Fiktionen, die von Anfang an europäische Fiktionen über Amerika waren und bis heute eben so wirkmächtig sind. Deswegen gibt es dieses Konflikthafte bis heute.
Bisher werden in Radebeul, wie in vielen ethnologischen Museen der westlichen Welt, immer noch in erster Linie die Geschichten der Entdecker und Eroberer erzählt. Die Museen stehen deshalb zunehmend in der Kritik. Native Americans fordern, dass ihre eigenen Stimmen dort gehört werden und sie verlangen, dass heilige Objekte und vor allem menschliche Überreste, die sich in Sammlungen der früheren Kolonialmächte befinden, an sie zurückgegeben werden.
Auch das Karl-May-Museum ist mit einer Rückforderung konfrontiert.
Seit dem Frühjahr 2014 verhandelt das Museum mit Vertretern der Ojibwe über die Herausgabe bzw. Rückgabe eines Skalps. Dass das Objekt menschlichen Ursprungs ist, hat eine haarmorphologische Untersuchung bestätigt. Doch die genaue Herkunft ist bis heute ungeklärt.
Alle Angaben beruhen auf einer abenteuerlichen Geschichte des Museumsgründers Ernst Tobis, genannt Patty Frank. Der Wildwestartist war für seine blühende Fantasie bekannt.
Das sind so museumshauseigen gemachte Legenden, die sich irgendwann immer stärker irgendwie auch zur Realität wandeln. Und irgendwann fand diese ganze Beschreibung mal in einen unserer Ausstellungskataloge. Und das haben dann Vertreter der Ojibwe in den USA zu lesen bekommen und haben gesagt, na, wenn das so ist, ist das ja ein Überrest eines unserer Vorfahren. Und das ist die ganze Krux an der Geschichte, weil die bis heute nicht verstehen können, wie wir als wissenschaftliche Institution Informationen in einen Katalog reinbringen, wo jegliche Überprüfung fehlt.
Wäre es nicht trotzdem richtig, den fraglichen Skalp herauszugeben, damit er bestattet werden kann?
Solange die Herkunft des Objekts nicht geklärt ist, sieht Robin Leipold das Museum in treuhänderischer Verantwortung.
Was ist denn, wenn ich das jetzt zurückgebe und in 5 Jahren stellt sich was raus, woher es eigentlich kommt und diese Nachfahren sagen dann, also das war ganz furchtbar, ihr habt das denen vor 5 Jahren gegeben, es hat denen überhaupt nicht gehört, die haben das und das damit gemacht, die haben das vielleicht sogar verbrannt oder beerdigt, bei uns werden solche Sachen überhaupt nicht verbrannt, jetzt habt ihr meinen Großvater verbrannt.
Ja, Namen von Bergen, Pflanzen, Landschaften, Wölfe, die Untoten des Kolonialismus, möchte ich fast sagen, und wie sie zurückkommen und eben doch noch sehr lebendig sind und uns aufgeben, selbstaufklärerisch mit diesem Erbe und den, ja, eben dem, was nicht zu reparieren ist im Sinne von Kader Atya, dann umzugehen oder einen besseren Umgang zu suchen.
Native North American people, they have lost basically everything. Their land, their people, their art, their landscape, their language. I have to say that I've been very stressed by this incredible illustration of how much the European mind has colonized the space of North America, constantly trying to control nature within this idea of categorizing it.
Die nordamerikanischen Ureinwohner haben im Grunde alles verloren. Ihr Land, ihre Leute, ihre Kunst, ihre Landschaft, ihre Sprache. Es hat mich wirklich aufgewühlt zu erkennen, wie sehr der europäische Geist den nordamerikanischen Raum kolonisiert hat und die Natur immer weiter zu kontrollieren sucht, auch durch Kategorisierung.
That's why these paintings for me that I saw in this museum, which was a very classic North American museum with cowboys, outfits, hat, rifles. I mean, you had everything of the American dream. It was not like this art, fancy, very sharp museum. And I like to go there because I think this is the reality. So I was looking at this and I was thinking, okay, now I got much better what might be the mentality here.
Die Gemälde in diesem sehr typisch nordamerikanischen Museum. Cowboy-Outfits, Hüte, Flinten. Eben der ganze amerikanische Traum. Und das ist die Realität. Die Mentalität vielleicht. Wir sind es gewohnt, von der Kolonisierung der Menschen zu sprechen. Aber da ist nicht nur dieser Rassismus gegenüber den Ureinwohnern. Es gibt auch einen Rassismus zwischen Moderne und Natur. Die Eroberung des Westens vollzieht sich mit der Eisenbahn. Das ist nicht einfach Christoph Kolumbus, der den neuen Kontinent erreicht, sondern die Maschine, die über den Ozean kommt.
I have to say that I have been surprised that there is not only this racism against the native that has been like colonized by the European mind. It is a racism between modernity and nature. And the railways was connected to the West conquest. The West conquest is not like Christophe Colomb arriving in the new continent. It's really the machine arriving in the ocean.
Bestellte ein Ding, das nicht repariert werden will. Von mir, das passiert. Was eine Schwierigkeit bleibt, der Zeit. Denn ich bewege mich ja darauf zu. Ich passiere. Es im Umgehen, Umgang zu pflegen, bin ich hegemonial? Ich schaue nur leicht dran vorbei. Kaum schwerer, aus der Verneinung sich Verweigerung anzueignen. Attia schreibt von endloser Reparatur. Regale, Haken, Magazine, Laden. Was würde darin repariert? Jemands Begehren erkannt zu sein, umstellt vor der Hand von Aufmerksamkeit? Auch ich bin hier und ich hege Zorn. Habe Kleister, Kanister, Sinistre, Register, Nadel und Faden, Gesichter aus Knöpfen und Stichen. Friss mich. Verzichte, mich einzufinden in Weite, im Kleinen. Verzeih, wie ich sehe, sind sie nicht mehr. Ich meine die Mustangs, ihr Schweifen, ein Wort wie Stolz. Gehen sie weiter im Zweifel. Die Hand streift den Sattel, bereit zu streiten. Ein Lehrbuchsatz. Dominanzwerte, Flickwerke, Unterholz, Pfade. Ich sehe es nach. Scheue, Vergleiche, Jagd.
Was weißt du schon von Prairie? Eine Reise zu den Drehorten unserer inneren Landschaft. Von Daniela Seel und Frank Kasper. Mit Landschaftsbeschreibungen von Karin Köhler, Céline Minard, John Muir, Ernst Schnabel und John Williams. Die Sprecher waren Bettina Kurt, Simon Böhr, Daniela Seel und Frank Kasper. Regie und Produktion Frank Kasper und Frieda Butzmann. Eine Autorenproduktion im Auftrag des Südwestrundfunks und des Deutschlandfunks 2015.